Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei The Dip. Drei Mikros, drei Meinungen, sieben spannende Finanzthemen mit Erichsen, Hell und Bautzus. Servus. Lars Sebastian, das hier ist die letzte Ausgabe im Jahr 2024. War schön mit euch. Und ich freue mich sehr auf das kommende Jahr. Und heute haben wir ja ein paar Gimmicks noch aufzulösen. Ein paar kleine Wetten, die wir während unserer nicht ganz 52 Ausgaben gemacht haben. Also nicht ganz 52 Ausgaben, deswegen, weil bei mir mal kurzfristig die Lunge kollabiert ist. Aber alles wieder gut. So, lass uns direkt in die Themen reingehen. Also, wir machen so einen kleinen Rückblick auf unsere kleinen Wetten. Wir haben ja unter anderem darum gewettet, wer wird der beste DAX-Performer? Da werden wir heute einige Auflösungen machen und uns den Kollegen DAX auch nochmal ein bisschen genauer anschauen. Wir sprechen über Novo Nordisk und die Frage jetzt kaufen. Nvidia droht eine 40% Korrektur im Jahr 2025. Die Frage werden wir beantworten. Was ist unser erster Kauf? Da werden wir euch einen Blick durch Schlüsselloch gewähren. Also unser erster Kauf im neuen Jahr natürlich. Eine Hörerfrage von Frankie ist mit dabei. Bei welchem Wert, Aktie oder ETF, sehen wir 2025 das größte Potenzial? Ich mache 2025 etwas, das ich noch nie gemacht habe. Ja, was das ist, das werde ich verraten. Und vielleicht kann ich ja Lars und Sebastian auch noch mal etwas entlocken in der Hinsicht. Und wir sprechen über die Deutsche Post, was ganz Solides. Wann kann man kaufen? Genau. Und ja, Hörerfragen nehmen wir natürlich auch 2025 wieder entgegen. Das ist Ehrensache und versprochen. Jeder, der unsere By the Dip Gratis-App auf dem Handy installiert hat, der kann uns Hörerfragen einsenden. Da ist eine extra Section eingerichtet und Sebastian fischt da die besten Hörerfragen regelmäßig raus. Ihr kennt das Spiel. Jetzt direkt rein ins erste Thema. Ja, unsere DAX-Wetten. Wer möchte anfangen?
Finger in die Wunde.
Finger in die Wunde. Möchtest du direkt loslegen, Sebastian? Du hast ja zwei Gewinner rausgepickt. Fast-Gewinner.
Top-Gewinner. Also wenn man negatives Vorzeichen, negativer Gewinn, es waren negative Gewinner. Aber ich hatte ja gesagt, irgendwas mit Chips, könnte ich mir denken, wird positiv überraschen, Infineon. Aber wenn ich mal so in die Liste reinschaue, 16% Minus. Und die Außenseiterwette, also ich hatte ja gesagt, ich würde da kein Geld jetzt wirklich drauf setzen, aber Bayer als Außenseiterwette, ich weiß noch, wir hatten darüber diskutiert und Bayer war ja damals schon zu Beginn des Jahres richtig schlecht dagestanden. Und da war zumindest Potenzial theoretisch da für eine positive Überraschung. Aber Ende der DAX-Liste oder am Ende der DAX-Liste steht Bayer mit -43%. Also von daher.
Aber du hattest die Spielregeln schon verstanden, ne? Das war eine Long-Wette, keine Short-Wette.
Ja, ja.
Also ich will nur noch mal sicherheitshalber nachfragen.
Ich gebe mein Bestes im neuen Jahr, Timo.
Ja, ja. Wir werden übrigens, kleines Anteaserchen an dieser Stelle, wir werden unsere neuen Favoriten hier im Zuge dieses Themas auch nochmal mit bekannt geben. Aber okay, Sebastian belegt den Platz Nummer 3. Ja gut, dann muss ich wohl weitermachen. Platz 2, Zalando, hat doch ganz solide funktioniert, würde ich sagen. Also here to date. Wir nehmen am Freitag, den 27. Dezember auf. Es ist der Vormittag und zumindest laut meinem Kenntnisstand liegt Zalando roundabout 56% vorne. Ja, also das ist ja zumindest nicht verkehrt. War natürlich schon irgendwie, also wenn man was pickt, was am besten laufen soll, dann muss man natürlich, und deswegen Sebastian, denke ich, da auch mit Bayer alles richtig gemacht, dann muss man irgendwas nehmen, was also nicht dieser Safe Play ist, ne? Und dann ein bisschen ins Risiko gehen. In diesem Falle bei Zalando, da war das auch ehrlicherweise wahrscheinlich nicht Anfang des Jahres 2024 so abzusehen, dass die am Ende des Jahres 56% vorne sind. Also das heißt, die haben mindestens zweimal relativ positiv überrascht mit ihren Zahlen. Und dann kam natürlich eine ganze Menge Schwung in die Kiste rein. Und jetzt kommt Lars, Platz Nummer 1. Herzlichen Glückwunsch. Was hast du gepickt?
Eigentlich habe ich überlegt, ich sage heute gar nichts. Ich sitze hier nämlich quasi in der Turnhalle. Und wenn ihr jetzt denkt, auch so schlimm ist der Hall gar nicht, dann, ich gehe mal ein bisschen näher ran, dann an dieser Stelle auch mal schöne Grüße an Tobi, der unseren Podcast hier immer schneidet. Der hat dann so viel wie möglich hier rausgenommen. Vielen Dank dafür, Tobi. Und ich entschuldige mich für diese furchtbare Vorbereitung. Ich habe mir SAP rausgenommen, weil ich dachte, es ist ein Tech-Jahr. Und so, ich will jetzt hier auch nicht zelebrieren. Vor dem Spiel ist nach dem Spiel oder andersrum. Und von daher, ja, die SAP müsste es dann gemacht haben. War dann allerdings nicht nur mein Pick, sondern war, glaube ich, auch die beste DAX-Aktie des Jahres, ne?
Ja, die beste war Siemens Energy.
Genau.
Ach ja, sorry, natürlich. Entschuldigung. Ja, also,
300%.
Ich war der Einäugige unter den Blinden. Wobei, ich finde, Zalando war jetzt auch super. Also, insofern, wir könnten jetzt noch mal gucken, ob überhaupt außer den beiden Aktien von Sebastian überhaupt noch irgendeine negative Performance hatte. Dann könnten wir ihn als echten, als SEP-Indicator nehmen, aber nee, Spaß beiseite. Also ihr werdet euch noch wundern, wie mein Tipp fürs Jahr 2025 aussieht.
Ja, meiner wird auch ein bisschen, also ich bin am Überlegen, ob ich, also ich habe zwei da tatsächlich mitgebracht und ja, mal sehen. Vielleicht gebe ich auch nur einen bekannt.
Ja, mach doch.
Andere
oder wollen wir mich noch mehr zelebrieren? Also von mir aus müssen wir das nicht.
Wir können ja jetzt noch mal sagen, es sind 74% jetzt geworden. Und okay, aber SAP, so ein Dickschiff, ich meine, größte DAX-Wert mit 74% und insbesondere unter dem Aspekt, dass bei SAP jetzt auch nicht nur positive Nachrichten, also ein positiver Newsflow zu verzeichnen ist. Da wird ja auch ziemlich viel umgebaut. Der Vorstand ist nicht immer konstant besetzt. Und ja, da ist immer was los im Unternehmen. Aber ja, die Aktionäre trauen dem Wert offenbar einiges zu. Und ja, das
du kommst halt nicht näher an KI und Cloud ran als mit SAP, so ein bisschen. Ne? Das ist in Wahrheit ja auch kein reiner Player. Also gebe ich auch zu, das ist so ein bisschen natürlich auch dann die hohe Gewichtung im DAX.
Die wird
auch 2025 nicht zu den Top 3 gehören.
Ui.
Ui. Prognose.
Erste Prognose, okay. Ist notiert. Das werden wir natürlich am Ende
des Jahres. Nein. Hier müssen keine Kombi-Wetten müssen hier nicht abgegeben werden.
Aber wenn ich mal kurz rein darf, interessant war ja, und da hatten wir alle nicht auf dem Schirm, dass ja wirklich eine Siemens Energy mit 352% richtig krass überrascht hat. Da waren wir ja alle skeptisch, als diese Bürgschaften beantragt wurden, und dann ist das Ding richtig durch die Decke gegangen. Also ordentliche Performance für den DAX-Wert.
Hat leider von uns keiner im Hintergrund gerade, oder? Haben.
Frage nochmal, wie war's? Was war, Timo?
Hat, glaube ich, gerade keiner von uns im Depot, oder?
Nee.
Die Siemens Energy?
Nein. Das ist uns zu riskant, das machen wir nicht.
Nee, das brauchen wir nicht.
Aber habt ihr euch die Siemens Energy mal angeschaut, dass sie wird ja gerade so gehypt, und ich erinnere mich noch gut an meine Worte, als ich gesagt habe, Unternehmen, die irgendwie Staatsgarantien oder Hilfen brauchen, da bin ich nicht so der Fan, da finde ich bessere Werte, da stehe ich auch dazu. Hatten wir auch einige Hörer, die gesagt haben, naja, Sebastian, du musst das auch mal ein bisschen anders sehen, weil das sind ja nur Garantien, weil die Banken nicht so viel finanzieren wollen. Aber das eigentlich Interessante ist ja, dass die Siemens Energy, würde ich sagen, nicht unbedingt aus eigener Kraft so explodiert ist, sondern in den USA. Da gab es einen Spin-off von GE, die sogenannte GE Vernova. Und die ging an die Börse mit einem ähnlichen Geschäft wie Siemens Energy, aber halt mit einer brutal höheren Bewertung. Und dann sind Investoren hergegangen und haben gesagt, na, dann nehmen wir auch noch eine Siemens Energy dazu, weil die halt extrem günstig verglichen mit dem US-Wert erscheint. Und da müsste mal, als das IPO war, damals im April, und auch da ist dann Siemens Energy richtig durch die Decke gegangen. Also da war ein bisschen externe Hilfe aus den USA dabei. Aber ich will die Performance gar nicht kleinreden dadurch. Nur mal interessante Story für den Hintergrund.
Ja, wirklich interessant. Also ein ganz simples Arbitrage-Geschäft eigentlich, ne?
Ja, würde gar nicht mal sagen Arbitrage. Weil so sicher war es ja nicht. Aber es war natürlich so ein klassisches Value- oder Bewertungsgeschäft, weil du sagst natürlich, oh, wir haben da in den USA ein Unternehmen, das sind die Umsätze, sind so ähnlich wie bei Siemens Energy. Der US-Wert ist etwas profitabler, auch im nächsten Jahr, aber nicht krass profitabler. Aber er war halt viel höher bewertet und ist auch in diesem Windparkanlagengeschäft und was Siemens Energy macht, tätig. Und dann hat man halt gesagt, naja, dann können wir auch eine Siemens Energy kaufen, die halt spottbillig im Vergleich damals war. Ich meine, jetzt sind beide relativ ambitioniert bewertet. Aber da sieht man, wie externe Faktoren eine Aktie einfach nach oben schieben können.
Und dann kaufst du halt am Ende die Gewinner, weil es gibt nun mal auch noch Fonds für deutsche Aktien oder für europäische Aktien. Und dass die dann logischerweise, das ist so ein bisschen selbsterfüllende Prophezeiung dann. Die dann einmal laufen, kaufen alle. Und wenn du sagst, ja, dann kauf doch in den USA, eben nicht, wenn dein Zweck ist, dass du in deutsche oder in europäische Werte investierst. Es gab einige in diesem Jahr, die mir jetzt insbesondere im vierten Quartal noch aufgefallen sind. Eine Vusion, französischer Wert, glaube ich, ist mit einmal komplett durch die Decke gegangen. Also diese Re-Ratings, weil sie in ihrer Peer Group dann eben relativ günstig sind. Das ist durchaus interessant. Timing ist da natürlich echt schwer. Aber ja, mal gucken.
Dann würde ich sagen, wir hauen mal unsere Prognosen für 2025 raus, oder?
Jetzt bin ich gespannt.
Ja. Timo, willst du anfangen?
Ja, also pass auf. Ich habe zwei mitgebracht. Ich fange mal mit dem ersten an. Also ich habe die Vonovia, sorry Sebastian, falls du sie auch auf
dem Schirm hattest. Ich habe sie
taktisch
im Portfolio. Ja, ja, schon länger.
Ja, stimmt. Wir haben schon mal drüber gesprochen. Genau, also die Vonovia habe ich mitgebracht. Einfach, weil ich der Auffassung bin, dass sie gerade recht günstig ist. Wird zwar kein Wachstum gerade erwartet, aber ich meine, KGV ist immer noch relativ okay und eine Dividendenrendite, die sich auch sehen lassen kann. Und wenn man jetzt einfach nur mal also Fibonacci-Level anlegen würde, dann hätte sie vom jetzigen Niveau eine Kurschance, wenn sich dieser Trend fortsetzen sollte, zumindest in Richtung 50-55%. Und sowas brauchst du ja, also wenn du den DAX-Winner schätzen möchtest, dann brauchst du ja irgendwie sowas, also mindestens mal 50%, ansonsten ja, wird das wohl eher nichts. Und dann habe ich noch einen Wert mitgebracht. Ja, komm, ich verrate ihn wirklich. Also das ist aber wirklich ziemlich, ziemlich Außenseiter-Ding. Also
Vonovia ist offiziell, wollen wir festhalten, ne? Weil man kann ja nicht einfach mehrere Lose bekommen und nur eins bezahlen. Also deine offizielle Aktie ist Vonovia, richtig?
Wartet erstmal mal eine zweite. Also pass auf. Und zwar die Heidelberg Materials. Das wäre halt so ein Ding, die sind auch relativ günstig vom KGV und ich meine, irgendwer muss ja irgendwann die Ukraine auch wieder aufbauen und da wird Zement auf jeden Fall gebraucht und das ist jetzt wirklich, also das kann sich jetzt in diesem Jahr im nächsten Jahr materialisieren, aber die Börse schaut ja 6 bis 9 Monate in die Zukunft und ja, also irgendwann werden da ja die Aufträge dann reintrudeln und insbesondere, die ist ja total angesprungen, schon im Zuge der Trump-Wahl und ja, also das wäre jetzt halt so ein Außenseiter-Ding, da kann gar nichts passieren, kann in der Tendenz sogar rückläufig sein, glaube ich, im nächsten Jahr, aber wenn was passiert, dann geht die ab wie eine Rakete und ich nehme jetzt aber trotzdem mal die Vonovia, weil ich glaube, die auf die Fortsetzung dieses Aufwärtstrends aktuell sozusagen zu spekulieren, erscheint mir als die Variante, mit der ich höchstwahrscheinlich ein bisschen sicherer nicht den letzten Platz belege, hoffentlich.
Ist auch ein schöner Immowert. Also Vonovia, ich hatte ja aufgesammelt auch, als es ihnen schlecht ging am Immobilienmarkt. Also das finde ich, aber dein Heidelberg-Zement finde ich eine interessante These. Also ich kann es mal schnell machen.
Materials.
Ich bin wie so ein Lottospieler, der immer die gleichen Zahlen spielt. Ich bleib bei Infineon. Aber auch nicht, weil ich jetzt stur bin, sondern Infineon, also dieses Jahr, ich habe es gesagt, 17% minus, hat eigene Chip-Produktionen in sicheren Ländern, hat aber Probleme natürlich im Absatz, weil Automobilindustrie ist großer Kunde, die leiden, Erneuerbare sind große Kunden, die leiden. Aber ich würde mal sagen, wenn sich da was verbessert, also in der Automobilindustrie, wenn wir im nächsten Jahr auch positivere Zahlen aus China bekommen, wenn sich im erneuerbaren Sektor ein bisschen wieder positivere Stimmung einsetzt und wenn etwas von der KI-Fantasie, nur ein bisschen was, auf Infineon runtertropft, dann sehe ich da wirklich Potenzial drin. Ich meine, das Unternehmen hat eigene Produktionsstätten, das ist kapitalintensiv, deswegen, das wollen jetzt Investoren nicht so, aber gleichzeitig produziert Infineon halt in sicheren Ländern, also das kann auch noch ein Pfund werden. Von daher, ich bleibe bei Infineon. Ich kann mir vorstellen, dass wenn da sich was verbessert, wirklich viel Potenzial drin ist. Und die Aktie ist auch brutal abgestraft.
Ja, dann würde ich das mal abschließen und euch auch schon mal die Ergebnisse 2025 mit auf den Weg geben. Sebastian wird ziemlich sicher wieder Dritter, aber das diesmal mit größerem Abstand noch. Gewinnen wird dieses Spiel wahrscheinlich Timo, weil das mein, das ist ein sehr guter Tipp. Ich wünschte, du hättest Heidelberg als Ersten genommen, dann wärst du auch wirklich wahrscheinlich Gewinner geworden, aber ich will nicht den gleichen nehmen. Insofern, wie heißt es ja, die Offensive gewinnt Spiele, die Defensive gewinnt Meisterschaften, dann gehe ich einfach mal, das ist für mich die einzige Chance, um den Titel zu verteidigen, dann behaupte ich einfach mal, wir bekommen so schwaches zweites Halbjahr, dass die Defensive wichtig wird. Also wer verliert dann am wenigsten? Und deswegen nehme ich mit und erwähne dazu, ich bin nicht investiert und plane auch nicht, die Aktien zu kaufen. Siemens. Ich glaube, dass Infrastruktur gut gehen wird. Siemens ist deutlich günstiger als einige Infrastrukturwerte in den großen ETFs in den USA. Da kommen wir nachher noch dazu. Und Siemens ist ein bisschen zu breit aufgestellt. Siemens ist aber ganz gut gelaufen. Durchaus. Und wir spielen ja hier inklusive Dividendenrendite. Ich glaube, Timo wird gewinnen und ich nehme die Siemens und ich werde Zweiter. Glückwunsch schon mal.
Okay, danke, danke.
Ja, das guck war mal doch leicht. Jahr drauf.
Ja. Mein Gott, war doch leicht. Ja, guck mal. Aber ehrlicherweise habe ich auch ganz kurz mit Infineon noch geliebäugelt, Sebastian. Also die waren tatsächlich bei mir auch auf dem Zettel, habe ich mich ein bisschen mit beschäftigt. Also ja, mal sehen. Und wen hast du jetzt genannt? Lars, sorry. Achso, Siemens, Entschuldigung.
Siemens.
Altes Gehirn. Siemens. Ne? Ja, genau. Die Demenz. Die Demenz. Ja, okay, dann haben wir hier noch Microsoft versus Alphabet auf dem Zettel. Ich weiß zwar nicht mehr ganz genau, in welchem Kontext. Ich glaube, es war so ein Ding, wer von den beiden liegt weiter vorne. Und ich glaube, da haben du, Lars und ich uns gebettelt. Also wer wird besser performen 2024? In dem Falle, ja, kann man es auch kurz machen. Ja, da schaut er visionär in die Ferne.
Ich finde es ganz hervorragend. Dann gewinnt man mal ein Spiel und schon beginnen die Kollegen sich dann eigene Spiele auszudenken und sagen, ja, aber irgendwo haben wir haben auch gewonnen. Wir haben auch gewonnen. Ja,
habe ich auch gewonnen.
Wir sind hier. Ich war auf der Waldorfschule, nicht ihr.
Outperformed habe ich euch auch. Also, nein, also ich wirklich, ich weiß es nicht mehr ganz genau, in welchem Kontext, aber irgendwie Microsoft versus Alphabet habe ich auch noch auf dem Zettel hier und ja, Alphabet hat sich jetzt doch ein bisschen besser entwickelt, aber ehrlicherweise jetzt auch nur im Zuge, also im letzten, jetzt im Endspurt. Ne?
Gut und für die Alphabet-Aktionäre. Richtig, Timo?
Genau, also wir zwei.
Ja, genau.
Wo Lars hat sie ja auch im Nasdaq ETF drin.
Das zählt nicht. Nee, das zählt nicht. Da hat ja jeder alles.
Novo Nordisk, unser zweites Thema. Jetzt kaufen, die Frage hat Sebastian mitgebracht. Unsere App-Nutzer, die wissen schon mehr. Denn Sebastian, dort hast du bekannt gegeben, dass du gekauft hast und zwar schon vor einer Woche.
Genau.
Und ehrlicherweise warst du so ein bisschen mein Zugpferd. Aber erzähl du erstmal.
Ja, die Novo Nordisk. Ich meine, mittlerweile hat es wahrscheinlich fast jeder mitbekommen. Die ist ja letzte Woche Freitag deutlich abgestürzt. Kann ich auch mal öffentlich sagen, für diejenigen, es gab ein paar Kommentare und Rückfragen, warum haben wir denn nicht im Podcast über Novo Nordisk gesprochen? Das lag ganz einfach daran, dass die Breaking News von Bloomberg bei mir aufs Handy kam, in den, ich glaube, es waren die letzten 5 Minuten der Aufnahme für die Folge von letzter Woche. Das heißt, da können wir dann nicht reagieren. Aber ich habe dann postwendend bei uns in der App reagiert, habe kurz darüber geschrieben, was passiert ist. Ich hole mal alle nochmal ab. Novo Nordisk hat Studienergebnisse veröffentlicht. Ich muss mal nochmal gucken, für das Medikament CagriSema oder CagriSema. Und Novo Nordisk, auch hier für den Hintergrund oder fürs Hintergrundwissen, hat ja etwas Probleme mit dem Patentschutz. Das heißt, für Ozempic und Wegovy laufen die Patente 2031 und 2032 aus in Europa und in USA. In China schon teilweise für den Wirkstoff 2026. Das heißt, die Investoren wollen sehen, dass Novo Nordisk hier ein neues Abnehmpräparat auf den Markt bringt, was besser ist, was schnellere Ergebnisse liefert und was natürlich dann entsprechend wieder einen neuen Patentschutz bekommt, sodass man hier sich wieder, ich will nicht sagen ausruhen, aber dass man sagen kann, okay, man hat hier wieder ein geschütztes Medikament, bevor hier Generika, also Nachahmerpräparate auf den Markt kommen. Und diese Studienergebnisse zu CagriSema wurden jetzt am Freitag kurz nach oder während der Aufnahme veröffentlicht. Und es gab eine Enttäuschung am Markt, weil der Markt hatte damit gerechnet, dass so im Durchschnitt gut 25% an Gewichtsverlust eintreten soll in dem getesteten Zeitraum. Am Ende waren es, ich gucke mal nach, um die 22,7%. Und das hat, also diese kleine Verfehlung des Ziels hat zu einem Abverkauf von zeitweise 20% und mehr geführt. Und da habe ich natürlich sofort bei uns in der App ein kurzes Posting reingehauen, was so der Hintergrund ist und dass ich die Aktie nachkaufe. Und das habe ich am Freitag getan und auch am Montag noch ein paar Stücke. Also Novo Nordisk ist ja immer noch, sie erholen sich von den Tiefs, aber sie sind immer noch deutlich günstiger als vor Veröffentlichung dieser Studienergebnisse. Und da muss ich sagen, Novo Nordisk ist für mich einfach ein Top-Unternehmen. So negative Studien, die können immer mal wieder auftreten. Und das ist allerdings etwas, wo ich sage, da würde ich jetzt nicht die Aktie um 20% direkt abwerten oder verkaufen, sondern eher, wenn man langfristig orientiert ist. Und das ist auch der Hintergrund hier, in die Aktie einsteigen, weil Novo Nordisk einfach richtig gut dasteht, weil es auch im Diabetesbereich, ich meine, viele sprechen immer nur über die Abnehmpräparate, aber auch im Diabetesbereich ist Novo richtig gut aufgestellt. Also wenn man so einen Wert mit einem schnellen Abschlag von 20% ins langfristige Depot reinkaufen kann, dann würde ich das tun und dann tue ich das auch. Und ich sage euch mal noch ein paar Daten dazu. Also für das Geschäftsjahr 2025 werden 20% Umsatzwachstum erwartet, 22% Gewinnwachstum. Bei der Dividende werden sogar 30% Steigerung erwartet und im Folgejahr sogar nochmal 22%. Also kurzum, ich bin mir sicher, dieser Rücksetzer, das war eine Art Geschenk für langfristige Aktionäre, jetzt Novo Nordisk Aktien aufzunehmen, weil sowas bedeutet jetzt auch nicht das Ende des Unternehmens. Da war jetzt eine gewisse Enttäuschung da, aber dann müssen halt einfach die Entwickler bei Novo besser werden und dann wird das schon wieder klappen. Also von daher, ich halte diesen Abverkauf, ich mache es mal kurz, komplett für übertrieben und habe deswegen auch zweimal nachgelegt. Was haltet ihr davon? Ja. Klassisches Buy the Dip, ja oder nein?
Also darf ich ganz kurz rein, Lars, weil ich will jetzt mal eine kleine Lobhudelei an euch beide loswerden. Also auf Novo Nordisk, natürlich kannte ich den Wert schon länger. Es war auch irgendwie, wurde in den 10er Jahren zum Beispiel in der Focus Money Redaktion auch immer so als so ein ganz grundsolider Wert gehandelt. Und ich kenne mich aber ehrlicherweise sozusagen so in diesem Pharma-Bereich nicht so gut aus. Und Lars und ich haben neulich mal für meinen YouTube-Kanal ein Interview gemacht und unter anderem über die Novo Nordisk gesprochen. Und Lars hat die auch schon ziemlich lange und ist unglaublich weit vorne. Also ich glaube, in der Spitze warst du über 300%, glaube ich, vorne.
Über 400% also in der Spitze.
400%, ja. Und das war das erste Mal, dass ich den Wert dann wirklich sozusagen so auf die Watchlist mit draufgeholt habe. Und jetzt der Schlenker zu dir, Sebastian. Also, wie gesagt, auf der Watchlist war er drauf. Ich habe mich schon interessiert, ein bisschen eingelesen, ein bisschen eingearbeitet, habe das irgendwie um die 100 € dann verpasst. Dann ist er ja nochmal so in Richtung 110 dann schon gelaufen und ich war mir einfach nicht sicher. Und dann habe ich das tatsächlich auch selber nur als App-Nutzer sozusagen bei uns gesehen in der App, ja. Und dass du da halt sozusagen diesen Wert angekündigt hast. Ich hatte also nach unserer Podcast-Aufnahme, war ich noch hier in einer anderen Aufnahme beschäftigt und auch nicht aufs Handy geschaut und so weiter, bin nach Hause gefahren und währenddessen habe ich halt so die App gecheckt und dann hattest du das reingegeben, Sebastian. Und ehrlicherweise habe ich dann gesagt, okay, also jetzt
muss
ich auch einen Fuß in der Tür. Genau, also das heißt, Inspiration kam von Lars, und das Signal kam von dir und damit ist auch meine kleine Lobhudelei beendet. Und I hand over to Lars.
Ja, ich mache es dann kurz. Wenn wir da langfristig investiert sind mit den Renditespezialisten, dann ist das natürlich eine Kaufgelegenheit. Ich habe selber eine ganz stattliche Tranche in den Ausverkauf nochmal gekauft. Und würde hier nur mit hinzufügen, dass das Tief kann durchaus nochmal getestet werden. Also es geht hier jetzt gar nicht um die Frage, wo steht Novo Nordisk in 2 Monaten, sondern es geht um die Frage, wo steht Novo Nordisk in 5 Jahren. Und wir haben den Wert mal als Dividendenwert gekauft, dass die Aktie dann gestiegen ist aufgrund dieser Abnehmpräparate in diesem Tempo. Das führt natürlich auch dazu, dass die Bewertung gestiegen ist. Sie ist auf Sicht 26er Zahlen gar nicht mehr so hoch. aber dann ist natürlich das Rückschlagrisiko bei solchen Meldungen größer. Ich würde gerne nochmal mit auf den Weg geben, was Alpha Value Bada Europe dazu geschrieben hat. Die haben nämlich gesagt, also dieses CagriSemas, das basiert ja auf diesem Stoff Semaglutide, 20 Milliarden erwartete Umsätze. Und dafür war natürlich dann dieser Rückschlag, das Ding wird immer noch zugelassen und es kommt. Es ist also kein Versuchsstadium, wo man dann sagt, nee, da müsst ihr nochmal von vorne ran. Und ja, die Effektivität war ein bisschen niedriger, aber wenn man genau reinschaut, hier in dieser Studie wird es auch beschrieben, nur 57% der Patienten haben in dieser 68-Wochen-Studie dann die Maximaldosis bekommen. Warum, wieso, weshalb, muss man da genau nachschauen. Aber wenn man diese Daten zugrunde legt, dann ist die Effektivität sogar höher als die von dem ähnlichen Produkt von Eli Lilly. Also, die Analysten waren sich weitestgehend einig. Das ist nicht immer ein gutes Zeichen, dass das eher eine Kaufgelegenheit ist. Und von daher, ja, wenn wir so schon relativ bullish sind, dann reicht das auch hier an Cheerleading. Ist ja keine Kaufempfehlung, wisst ihr.
Ich kann noch anmerken, wir hatten ja mal vor 1-2 Folgen so die Frage, die Zuseher, Zuhörer fragen, wo wir uns informieren über Aktien. Und von denjenigen, Lars und ich hatten es ja auch gesagt, was wir Bloomberg News abonniert haben. Und da gibt es unter Opinion eine gute Kolumnistin, das ist Lisa Chavez. Und sie analysiert den Pharmasektor immer wirklich sehr, sehr tiefgreifend. Also auch solche Studien wie bei Novo Nordisk. Genau das, was Lars jetzt auch gesagt hat, dass nur ein gewisser Teil die Höchstdosis hat, wo wir nicht wissen, warum. Vielleicht waren die Nebenwirkungen den Leuten zu hoch. Du hast ja gewisse Nebeneffekte, dass du sagst, naja, ich nehme ein bisschen weniger, weil dann geht es mir einfach so besser. Und das wird da immer gut rausgearbeitet. Also wer da in den Pharmasektor tiefer einsteigen will, so ein kleiner Tipp am Rande. Aber jetzt zurück zu dir, Timo.
Ja, ich wollte nur eigentlich angemerkt haben, jetzt bräuchten wir eigentlich in dieser Runde hier einen Novo Nordisk Bären. Und ich glaube, diese Aufgabe können jetzt auch gerne unsere Kommentatoren zumindest auf YouTube übernehmen. Schreibt mal rein, ob ihr da eine grundsätzlich andere Meinung vertretet als wir. Also 3 Käufe, mal gucken, was da so kommt. Also kleine intellektuelle Herausforderung. Wie steht's denn mit Nvidia im Jahr 2025? Lars, du hast die Frage mitgebracht, ob möglicherweise eine 40%-Korrektur ins Haus stehen könnte. Und ich bin gespannt, was du dazu zu sagen hast. Ja, wie du darauf kommst.
Sorry für die kurze Unterbrechung. Sebastian hier. Die Jahresendrallye an den Börsen ist etwas in Stocken geraten. Aber nicht so bei uns hier im Podcast. Die Zahl der Abonnenten und die Reichweite steigt deutlich. Auch unsere Platzierungen in den deutschen Wirtschaftspodcast verbessern sich kontinuierlich. Dafür auch ein Dankeschön von Lars, Timo und mir. Und all diejenigen, die noch kein Abo auf den gängigen Plattformen dagelassen haben, tut das, unterstützt unsere Jahresendrallye und dann starten wir wieder mit vollem Elan bald ins nächste Jahr. Dann war es auch schon. Die Ausgabe geht jetzt auch weiter.
Ja, Nvidia ist ja so ein bisschen stellvertretend für die Stärke des Marktes in den letzten 2 Jahren gewesen. Ich glaube, das habe ich heute Morgen nochmal in diesem Handelsblatt-Briefing gelesen, 2 Billionen an Market Cap zugelegt und damit ein Tick mehr als der gesamte DAX wert ist. Ja, ich glaube, und das ist eigentlich nur nochmal, ist eigentlich eine Prognose für das Jahr 2025 und daraus ergibt sich keine konkrete Handlung, sondern nur, dass man sich mental darauf vorbereitet. Wir kommen aus einer Zeit, in der geringe Volatilität zum Segen vieler Anleger war, weil sie eben nachts praktisch nie schlecht geschlafen haben. Allein schon der kleine Einbruch in der letzten Woche hat für Nervosität gesorgt. Und sich darauf vorzubereiten, dass Börsen auch mal mehr schwanken, das halte ich für sinnvoll. Dennoch ist die 40%-Korrektur von Nvidia jetzt gar nicht nicht sinnbildlich gemeint, sondern ganz konkret, wann diese Korrektur stattfindet, also ob erstes Halbjahr oder zweites Halbjahr. Aber ich glaube, wir werden den Moment sehen, in dem der KI-Trend, der am Ende des Tages ein Megatrend ist, der wahrscheinlich uns über Jahre hinweg noch beschäftigt, aber wo auch dort mal deutlichere Gewinnmitnahmen stattfinden werden. Dadurch, dass die Halbleiterwerte auch eine Nvidia ja in den letzten Wochen schon korrigiert hat, glaube ich nicht, dass das kurzfristig ansteht. Die 40% werden also von einem höheren Niveau aus stattfinden. Und das ist ja also für jeden langfristigen Investor, ich glaube ja mindestens einen haben wir. Timo, kann ich mich gar nicht mehr erinnern, ob du auch in Nvidia langfristig drin bist. Nee. Ja, ihr würdet eh nicht aussteigen, weil ich sage, da kommt hier eine Korrektur.
Ich gebe nichts her.
Nee, das ist ja auch. Vor allen Dingen möglicherweise steigt Nvidia ja vorher auch auf $180. Also das ist für einen langfristigen Investor ja auch irrelevant. Ich glaube nur, dass die Aktien, die besonders gut gelaufen sind, also auch die anderen GAFAM, Mac7, Batman, wie auch immer wir sie nennen wollen, ja, Broadcom müssen wir irgendwie einarbeiten, die haben einen ganz großen Teil der Rendite gebracht. Und ich glaube, in genau den Werten werden wir im Jahr 2025 eine deutliche Korrektur sehen. Das ist kein Grund auszusteigen, aber das wird dann den Gesamtmarkt auch mal mehr als 10% nach unten ziehen. Einfach mental darauf vorbereiten, dass das passiert. Vielleicht schon mal die Pläne zurechtlegen, die Aktien, die man immer mal kaufen wollte. And that's it.
Also nochmal eine Frage nur, Lars. Also ja. Du siehst aber nicht eine isolierte Korrektur von Nvidia, sondern du siehst dann schon, sag ich mal, eine Sektorkorrektur, die dann den Gesamtmarkt runterzieht.
Genau. Ich glaube, dass die Halbleiterbranche im Jahr 2025, ob es dann tatsächlich so kommt, kann ich dir noch nicht mal sagen. Und vielleicht bin ich auch ein Jahr zu früh dran. Aber man sieht ja immer wieder, dass mit einer, insbesondere spreche ich da über die Entwicklung auch in Taiwan und in China, wie viel da gebaut wird. Und China bereitet sich ziemlich gut darauf vor, dass sie vielleicht von einigen Chips beziehungsweise von der Produktion abgeschnitten werden. Und sowas dauert natürlich ein bisschen länger. Solche Zyklen können mal 2 Jahre dauern, können mal 3 Jahre dauern. Aber wir lesen in jedem Quartalsbericht wieder, die Nvidia kann nicht genug produzieren und Nvidia treibt seine Zulieferer an. Und in dem Moment, wo das mal nicht mehr mit drin steht, und es geht mir gar nicht darum, dass sie nicht vielleicht alles verkaufen, was sie haben, aber allein schon dieser Zusatz, wir könnten noch mehr verkaufen, aber mehr geht eben nicht. Es reicht eine ganz kleine psychologische, wenn du so willst, Stecknadel, die da in den Heuhaufen fällt. Und das wird dazu führen, dass wir in Nvidia eine sehr deutliche Korrektur sehen und im Halbleitersektor auch, meines Erachtens.
Und jetzt ist natürlich eine sehr relevante Frage für Sebastian und mich. Also ist das, was die ASML jetzt in diesem Jahr gemacht hat, also jetzt mal rein unter den unternehmensspezifischen Faktoren, also die jetzt mal einfach ausgeblendet, ist das, was die ASML gemacht hat, ist das sozusagen, weil sie ganz vorne sozusagen dran steht in der Branche, also quasi in der Wertschöpfungskette, ist das schon sozusagen der vorweggenommene Crash, sage ich jetzt mal, und würde das die ASML dann, also quasi, wenn die Halbleiterindustrie insgesamt runtergehen würde, also auch der restliche Schwanz der Wertschöpfungskette, würde die ASML dann auch nochmal mit weitergehen oder wäre das schon sozusagen das Signal, dass die ASML dann wieder in Fahrt kommt?
Also erstmal ausgezeichnete Frage, sich die Wertschöpfungskette da anzuschauen, ist schon sinnvoll. Es ist unwahrscheinlich, dass ASML auf ein neues Allzeithoch steigt dann. Aber sie haben letztlich, es ist ja nicht der gleiche Zyklus bei der ASML, sondern wie du schon sagst, läuft deutlich vor, ob sie dann seitwärts laufen. Und nochmal, es ist nichts, was jetzt unmittelbar ansteht. Das kann sein, dass die ASML in 6 Monaten noch deutlich höher steht als heute. Ist ja für mich eine, wie ihr es nennt, taktische Position, ich nenne es aktive Position, also etwas, wo ich auch den Plan habe, wieder zu verkaufen. Aber genau sowas passiert dann. Ich glaube sogar nur, weil ASML ja nie so hoch bewertet war wie eine Broadcom aktuell oder eine Nvidia. Ich glaube, dass hier weniger psychologisches Momentum reicht. Und Nvidia ist ja noch nicht mal, das muss man ja ganz klar sagen, ist ja noch nicht mal zu teuer auf Schätzungen 25, 26 sind sie nicht. Das ist dann wirklich eine psychologische Geschichte. Deswegen habe ich auch 40% dran geschrieben. Es können auch 30% oder 50% sein. Aber dieser Peak-AI-Moment, auf den alle warten, der wird sich dann manifestieren in der Nvidia-Aktie, weil sie eben wie keine andere für diesen Trend steht.
Das wäre aber sehr schlecht für die Indizes, weil wenn Nvidia runtergeht, gehen Alphabet, Microsoft, wer ist noch AI? Ja, eigentlich Amazon kann man auch dran hängen. Meta, hui, dann wird's.
Ja, erinnere dich mal dran, dass diese Mac7, von denen alle sagen, ja, seit Jahren kannst du die kaufen. Das ist noch keine 2 Jahre her. Da ist eine Meta von, ich weiß es nicht, 400 auf 80 gefallen oder so. Eine Microsoft hat sich fast halbiert. Eine Alphabet hat 60% Korrektur gemacht. Glücklicherweise sind Börsianer vergesslich, aber sowas passiert. Und das wird dann wieder eine Kaufgelegenheit sein. Und mein Fazit war nur, ready sein für den Moment.
Ich würde sogar in die Analyse von Lars, also neben Peak AI als ein Faktor, auch noch die Geldmenge reingeben. Weil wenn man mal die Mag 7 anschaut und die Indizes, sind die extrem getrieben von der globalen Geldmenge M2. Und da gibt es immer schöne Auswertungen, also auch zum monatlichen Wachstum der globalen Geldmenge. Das heißt, was geben die großen Zentralbanken rein, wenn man das mal aggregiert, die Fed, die EZB, Bank of Japan, People's Bank of China und so weiter. Und man sieht aktuell deutlich, dass die Geldmenge bzw. das Geldmengenwachstum M2 deutlich nach unten gekommen sind. Also wir sind jetzt so bei Wachstumsraten gegenüber dem Vorjahr von um die 2%. Wir waren zeitweise auch schon mal bei 20%. Also wir sehen, die Geldmenge weitet sich noch aus. Das ist tendenziell immer positiv für Aktien, gerade für Risk-on-Assets, also Mag7, Bitcoin und so weiter, für die riskantesten Werte. Aber wir sehen, wie das Wachstum der Geldmenge mittlerweile in Richtung der Nulllinie geht, auch weil EZB und Fed teilweise, auch wenn sie Zinsen senken, wieder auf der anderen Seite Geld herausnehmen durch ihr Quantitative Tightening. Und wenn jetzt also die Geldmenge auch in negativen Bereich reingeht, das heißt, dass die globale Geldmenge schrumpft, weil das, was die Chinesen dann reingeben, eben nicht ausreicht, um das zu kompensieren, dann haben wir da auch noch einen Risikofaktor im nächsten Jahr, auf den es wirklich, ja, auf den man Acht geben sollte, weil wenn die Geldmenge in den negativen Bereich reingeht und das Geld sich verringert, wird es als erstes Kryptos und die Mag7 treffen. Also das ist so momentan das Szenario, wo ich am riskantesten sehe. Vielleicht aber auch kühlen sich die Wirtschaften ab oder vielleicht müssen die Staaten einfach noch viel mehr Schulden aufnehmen und es wird wieder mehr Geld reingegeben. Wir werden sehen. Aber die Geldmenge ist nicht zu unterschätzender Faktor, wenn man wirklich in den großen Tech-Werten und in den Kryptos aktuell drin ist. Also nochmal als Ergänzung dazu.
100%. Und vielleicht kann man auch sagen, ich glaube, aber wir beide erwarten eigentlich, dass sie erstmal nochmal anzieht, bevor dieser Zyklus beendet ist, ne?
Absolut. Interessant ist nur, dass sie momentan, wie gesagt, noch wächst, aber mit deutlich geringerem Niveau als früher. Das ist in meinen Augen auch ein Garant, dass wir im nächsten Jahr mehr Volatilität sehen. Du hast es gerade angesprochen, aber ich glaube, dass wir nächstes Jahr ein Jahr der Extreme haben, auch deutlich mehr Vola als in diesem Jahr. Also entweder knallt es nochmal durch die Decke und wir reden Ende des Jahres über 20% in den Indizes und mehr, oder wir haben eine Korrektur bekommen. Aber ich sehe nicht ein ruhiges Jahr und wir reden über 3% im DAX an Gewinn und das ist so ein bisschen vor sich hingeschippert, sondern ich denke, es scheppert in die eine oder andere Richtung.
Und das wiederum eröffnet ja wunderbare Chancen für ja entweder taktische oder aktive Positionen, was auch immer man dranhängen möchte, ne? Dass man da halt einfach auch mal ein bisschen aktiver im Markt unterwegs ist und dann halt genau diese Wegstrecken, also hoffentlich viel mehr nach oben, aber möglicherweise auch in die andere Richtung dann auch entsprechend mit ausnutzt. Ist natürlich dann also ein gutes Timing sozusagen erforderlich, ne?
Ja, absolut richtig. Und es können am Ende natürlich trotzdem 3% sein. Wenn es vorher 20 und dann minus 17 oder kommt, ist ja prozentual nicht das Gleiche. Ihr wisst, was ich meine. Aber ja, ich gehe damit. Also Low Volatility Trades sind auszulassen.
Dann können wir möglicherweise an dieser Stelle auch direkt rüber zu unserem ersten Kauf 2025 gehen. An dieser Stelle mache ich nochmal ganz kurz dreist Werbung für meinen eigenen YouTube-Kanal, denn da war Lars nämlich zu Gast und Lars hatte, wir haben vor 12 Monaten schon mal zusammen gesprochen und ich habe ihm so spontan die Aufgabe gestellt, hey, ich gebe dir jetzt 10.000 Euro und leg die mal so an, dass da möglichst viel Feuer drin ist, also offensiv. Und das war ein Portfolio, Lars hat 7 Werte da zusammengestellt, das haben wir jetzt nochmal getrackt. Und das hättest du wirklich, also Nasdaq 100, 10x DNA, Cathie Wood sowieso, also alles wegperformt, fast 50% innerhalb eines Jahres gemacht. Und Lars hat da jetzt in dem Video, was tatsächlich am heutigen Sonntag auch rausgekommen ist, jetzt nochmal die gleiche Aufgabe gestellt bekommen. Und Halbleiter sind nicht mit dabei. Ja, deswegen, also das wollte ich jetzt nur noch mal als kleinen Abschluss für das andere Thema mitgeben. Aber direkt rüber zu unseren ersten Käufen 2025. Sebastian, möchtest du vielleicht anfangen?
Gerne. Ich habe das Thema mitgebracht, weil ich fand es spannend, ob ihr irgendwas auf eurer Kaufliste habt, wo ihr sagt, okay, im neuen Jahr kaufe ich das? Und auch mit der Begründung, vielleicht wundern sich welche, naja, warum kaufen die es nicht gleich? Also die Liquidität auch zwischen Weihnachten und Neujahr und dann auch die ersten paar Tage im neuen Jahr, kriegt man auch teilweise deutlich schlechtere Ausführungen. Und wenn man jetzt einen Wert nicht als Trader reinkauft und sagt, ich muss jetzt hier gleich eine Position eröffnen, sondern ich kaufe die beispielsweise mal für mehrere Monate oder auch für 1, 2, 3 Jahre, dann macht es auch Sinn, da mal kurz zu warten. Und ich lüfte das Geheimnis, ich werde im nächsten Jahr als erstes meine Silberminenposition ausbauen. Also ich habe ja im taktischen Depot eine Hecla Mining. Das ist ein 3 Milliarden schwerer Silberminenwert. Ich glaube an Silber. Wir hatten dieses Jahr in Euro gerechnet so fast 30%. Ich meine, das Jahr ist noch nicht ganz vorbei, aber in Euro so um die, glaube 29%, als ich zuletzt geschaut hatte. Und Hecla ist also gut aufgestellt. In sicheren Regionen wird dort Silber abgebaut. Und bei Silber ist die Story für mich halt total intakt, weil wir haben regelmäßige Defizite am Markt, die ja aktuell noch durch Lagerbestände gedeckt werden. Aber ich bin mir sicher, dass wir noch viel mehr Silber in Zukunft benötigen werden. Nicht nur aus der Photovoltaikindustrie, sondern auch aus der reinen, aus der klassischen Industrie heraus sehen wir sehr positive Wachstumswerte. Aber gleichzeitig natürlich auch die Tendenz, dass immer weniger Silberminen erschlossen werden, entdeckt werden. ESG, ich hatte es mal angesprochen, dass es natürlich super schwierig ist, irgendwo so eine Liegenschaft dann auszubeuten, weil man gewisse Auflagen hat, die es dann vielleicht so verteuern, dass es sich nicht mehr lohnt. Und deswegen werde ich als erstes im neuen Jahr hier bei Hecla Mining meine Position, es ist eine taktische Position, mal auf 1, 2 oder 3 Jahre ausbauen. Kann euch auch noch ein paar Werte geben. Also zum Beispiel fürs Geschäftsjahr 2025 wird ein Umsatzwachstum von 10% erwartet. Ein Gewinnwachstum allerdings von 40%. Und auch spannend, der Wert zeigt eine Dividende oder weist eine Dividende auf, baut Schulden ab. Das ist ja auch nicht unbedingt so, dass was die großen Bergbaukonzerne machen, und hat ein extrem geringes KGV. Also für die letzten Jahre seit 2014 hatten wir einen Durchschnitt von um die 55 und aktuell sind wir so bei etwa 22. Also von daher, Hecla ist für mich so ein Silberminenwert mit einer ordentlichen Marktkapitalisierung, jetzt kein kleiner Player, aber mit deutlichem Potenzial, wenn Silber noch mehr ins Laufen kommt. Deswegen, das ist so das Erste, was ich im nächsten Jahr erstmal aufstocken werde. Habt ihr Werte?
Ich lasse jetzt mal die Ausführung der ETF-Sparpläne weg, weil ich glaube, Sebastian, das gilt natürlich für dich auch, ne? Also genau. Das wird höchstwahrscheinlich tatsächlich das Erste sein, was passieren wird. Und ich habe 3 Dinge auf dem Zettel, bei denen ich noch nicht so richtig entschieden bin. Also es sind allerdings alles Werte, die ich schon drin habe. Einerseits die SFC Energy. Und da bin ich tatsächlich gewillt, höchstwahrscheinlich nochmal eine Tranche mit reinzugeben, weil ich finde, dass es einfach aktuell nicht mehr im Verhältnis steht, wie die gepreist wird. Also ich glaube, dass, ja, ich sehe das Risiko, dass das Wachstum zurückgehen könnte. Und ich glaube, das wird ja auch ganz stark schon eingepreist. Langfristig sehe ich die SFC wunderbar aufgestellt, profitabel. Das KGV ist eigentlich relativ günstig. Das wäre Wert Nummer 1. Wert Nummer 2 ist Nike. Handeln in der Zone, wo sie jetzt gerade sind, einer langfristigen Unterstützung. Auch ein Risikowert, aber ich glaube, dass das tatsächlich so einer ist, den man auch jetzt mal für so einen Aktiensparplan tatsächlich, also für so einen kurzfristigen Aktiensparplan, 6, 12 Monate heranziehen könnte. Und das Dritte ist die Nu Holdings, die habe ich reingekauft, eigentlich auch an der Unterstützung, der ist jetzt durchgerauscht, aber alles gut. Also das ist so ein Wert, das ist höchstwahrscheinlich der riskanteste Wert von den 3, also zumindest auf kurzfristiger Basis, da ist doch schon ziemlich Druck drauf. Was mir sehr gut gefällt an der Nu ist, dass die, also in Brasilien ist das eigentlich mittlerweile Standard. Also 100 Millionen Kunden haben die alleine in Brasilien. Sie wachsen solide in Mexiko. In Kolumbien hat der Markteintritt auch ganz solide geklappt. Es gibt eine Fantasie, dass sie möglicherweise auch in den USA den Markteintritt schaffen. Und sie haben sich auf eine Plattformstrategie jetzt verständigt intern. Also das heißt, da kommen jetzt auch so Mobilfunktarife und so weiter. Da habe ich ehrlicherweise keine Ahnung, wie das klappen kann. Also dass, wenn du quasi im Wesentlichen eine Kreditkarte bist oder beziehungsweise ein Kreditgeber, ob du dann auch Mobilfunktarife mit verkaufen kannst. Hier in Europa würde ich sagen, nee, das ist wahrscheinlich eher nicht möglich. Aber ich hätte auch nicht gedacht, dass man den brasilianischen Markt im Wesentlichen mit einer Kreditkarte erobern kann, und insofern setze ich da auf das Management, dass die wissen, was sie tun. Sie haben zumindest ein Track Record in dem Sinne, dass sie also wirklich schon bewiesen haben, dass sie also so einen Markt wirklich erobern können und auch profitabel dabei sind. Das gefällt mir eigentlich in der Kombination sehr, sehr gut. Ist ein hochriskanter Wert, keine Frage. Wahrscheinlich wird möglicherweise der eine oder andere auch sagen, hey, auf dem aktuellen Niveau immer noch ein Ticken zu teuer. Aber ich glaube, das ist halt ein Wert, wenn man die Positionsgröße auch damit mit einbezieht. Also das heißt, das Ganze nicht zu groß macht im Portfolio und einfach mal so eine kleine langfristige Spekulation haben möchte, wo ein bisschen mehr geht als eine normale Indexrendite, dann ist das zumindest aus meiner Sicht ein solides Chance-Risiko-Verhältnis. Aber natürlich auch, man muss da wirklich drauf schauen, dass die jetzt nicht weiterhin brutal wegverkauft wird. Also da ist schon Druck drauf. Das muss man ganz klar dazu sagen. Ja. Also einer von den dreien wird es auf jeden Fall.
Okay. Ja, ich habe mir schon gedacht, die Themen sind, glaube ich, so gewählt, dass als kleiner Racheakt für meinen DAX-Sieger, also was kaufe ich zuerst, was hat das größte Potenzial, alles Sachen, wo ich ein bisschen dumm dastehe, weil ich ja nun mal meinen Lesern versprochen habe, dass die das immer als Erste erfahren. Aber ich will hier auch nichts sagen. So wie im Lied von Peter Fox, als Maul, aber kann auch nichts sagen. Aber, also, und hier soll auch keine rote Suppe auf den Asphalt tropfen. Krypto, wahrscheinlich wird's, natürlich weiß ich es nicht genau, weil ich es noch nicht geplant habe, mal den Jahresauftakt abwarten. Aber Krypto ist ziemlich sicher, dass ich in diese Konsolidierung hinein aktive Positionen aufbaue zu den Langfristen, die ja sowieso weiterlaufen. In welchem Wert, kann ich noch nicht sagen. Einfach aufgrund der Überzeugung, dass wir im ersten Halbjahr, eigentlich sogar im ersten Quartal, im ersten Halbjahr 2025 neue Hochs sehen. Kann auch einfach in Bitcoin sein oder irgendein Bitcoin-Substitut. Ja, wird wahrscheinlich der erste Kauf.
Haben wir ein buntes Potpourri, also Silberminen, Krypto, Newbank, gewisse Spekulation auf jeden Fall dabei.
Ja, also Defensivität ist bei uns offenbar aktuell nicht so angesagt.
Ist auch nicht so spannend, ne, wenn wir jetzt sagen, der MSCI World, habt ihr ja gesagt, Sparpläne laufen ja immer weiter.
Ja, also. Genau. Wir wollen ja ein bisschen Fleisch hier mit dran packen und deswegen... Ja.
Und dann sind wir eigentlich auch schon bei der Hörerfrage von Frankie. Bei welchem Wert, in Klammern Aktie, ETF, sehen wir das größte Potenzial im neuen Jahr?
Tja.
Also,
dann also ich kann ja mal weitermachen, weil gleiche oder? Einleitung wie eben. Also, könnte das auch gar nicht seriös beantworten. Das ist ja so ähnlich wie das Tippspiel. Bezogen auf den DAX haben wir es jetzt schon gesagt. Und ganz wichtig ist immer der Unterschied. Bei unserem Tippspiel ist ja klar, wir müssen bis zum 31.12. halten. Beim größten Potenzial könnte man natürlich das auch so verstehen, du kannst ja auch verkaufen, also wenn das Potenzial erreicht ist. Und daher, weil ich diese Korrektur für sehr interessant hatte und weil ich keinen Einzelwert nennen möchte, es gibt mehrere Infrastruktur ETFs in den USA, da sind einige, eine Eaton ist da zum Beispiel drin, haben wir kürzlich schon mal drüber gesprochen, das ist nicht nur Elektrizität und Netzausbauinfrastruktur, aber überwiegend derzeit aufgrund der Gewichtung und der wird natürlich nicht so gut laufen wie die beste Aktie aus dem Nasdaq 100, aber das ja wahrscheinlich nicht als Tippspiel gedacht ist, Frankie, ich würde vom Namen her schon tippen, dass er Bock drauf hätte auf die beste Einzelaktie. I don't know, also defensiv, ich glaube, dass die aktuelle Korrektur in US-Infrastrukturaktien eine kaufenswerte ist. Ich glaube, der Trend ist größer als AI selber, wenn vielleicht auch nicht hinsichtlich der Wachstumsraten ganz so explosiv.
Ich habe mir folgende Werte notiert. Also den Hang Seng, immer noch mit der Maßgabe natürlich, dass China jetzt sukzessive weiter Ankündigungen machen wird, was sie alles Schönes in die Wege leiten wollen. Also im Wesentlichen wird es ja immer darauf hinauslaufen müssen, dass sie mehr Geld in die Hand nehmen, um Projekte anzuschieben, staatlicherseits Erleichterungen für große Investoren Geldmengenausweitung, you name it. Also das muss alles kommen, damit der Hang Seng wieder in Fahrt gerät. JD.com wäre mit Sicherheit ein Profiteur. Also möglicherweise sogar, ich gehe auch ganz stark davon aus, ein Profiteur, der überproportional profitieren sollte. Und eigentlich auch, wenn man dieses Spiel spielt sozusagen oder wenn man nach dieser Maßgabe investiert, also auch eigentlich einer wäre, der in der Tendenz wahrscheinlich etwas risikoloser ist. Und das mutet jetzt erstmal seltsam an, also mehr Upside-Potenzial, aber trotzdem risikoloser. Hey, ja, es geht einfach nur darum, dass die Zollthematik natürlich etwas ist, was einen Malus darstellt für China, neben der Taiwan-Thematik das natürlich auch. Aber JD.com macht ja im Wesentlichen die Umsätze im Inland, also nicht nur im Wesentlichen, sondern macht die Umsätze im Inland. Also bedeutet, mal sehen, ob das wirklich dann der Fall sein sollte, dass die JD weniger abgibt. Aber ich bin zumindest mal davon überzeugt, dass sie mehr profitieren könnte als der Hang Seng selber. Und ich habe auch Bitcoin notiert. Also Bitcoin weiterhin großes Potenzial. Dann müssten aber auch Coinbase und MicroStrategy eigentlich noch weiter laufen und auch wahrscheinlich vielleicht nicht mit dem gleichen Hebel wie in diesem Jahr, aber mit einem etwas geringeren Hebel auf Bitcoin oder auf Krypto allgemein weiterlaufen.
Kommt ein Video nachher von mir, nur mal nebenbei. Ja. Mhm. Heute ist doch Sonntag, ne?
Ja.
Bei Veröffentlichung ist Sonntag. Du veröffentlichst
auch sonntags?
Nö, ich mache das nur jetzt zwischen den Tagen, weil ich habe also keinen Bock zu arbeiten und dann klappt das immer nicht mit den Veröffentlichungsterminen. Nein, danach wieder regulär nächstes Jahr. Aber heute dachte ich mir, ja, MicroStrategy, Coinbase und Riot.
Das wären die drei Top-Aktien oder was?
Nein, die sind heute Abend im Video.
Die sind heute Abend im Video, ja, dann schauen wir mal. Also wäre jetzt natürlich schön, wenn du dazu einer etwas ähnlichen Auffassung wie ich kommen würdest. Aber ich werde es mir anschauen nachher.
Mein Licht ist ausgegangen, sorry. Sehe alle, die es hören, muss das nicht weiter kümmern. Ja. Einen haben wir noch, oder?
Genau. Einen haben wir noch. Ich bin Timo, wir sind da im ähnlichen Lager. Jetzt nicht, was Krypto angeht, die habe ich jetzt nicht auf der Liste. Bin ich auch für nächstes Jahr ein bisschen skeptisch, aber schieben wir mal weg, sondern China. Also ich baue voll auf Donald Trump und zwar Handelskrieg und Zölle sind ein Risiko, aber was ja zurzeit immer ein bisschen mehr in einer gewissen Analystenbubble diskutiert wird, ist ja so eine Art Mar-a-Lago-Akkord, also dem Wohnsitz von Donald Trump. Und es gab 1985 mal den Plaza-Akkord. Damals war der Dollar einfach zu stark. Die Amerikaner wollten einen schwächeren Dollar und haben dann mit ihren Verbündeten, also auch Deutschland, Frankreich, Japan, einen Plaza-Akkord geschlossen im Plaza Hotel in New York, um den Dollar zu schwächen, um dadurch einfach eine ausländische Nachfrage und auch den Export anzukurbeln. Und Ähnliches könnte passieren im nächsten Jahr, wenn Donald Trump sich mit China einigt. Das heißt, dass China deutlich mehr in den USA investiert und gleichzeitig auch als Druckventil auf Zölle die Währung nicht weiter abwertet, sondern stabilisiert oder sogar aufwerten lässt, dann würde das in China erstmal wieder eine Planungssicherheit für die Unternehmer bedeuten. Dann würde das in Kombination mit den Stimulusmaßnahmen, die hier Peking schon beschlossen hat, natürlich auch den Binnenkonsum ankurbeln. Und dann würde das eine globale Entspannung bedeuten. Und dann, es gibt aktuell auch mehrere hunderte Milliarden Dollar auf chinesischen Konten oder auch Konten im Ausland von Chinesen, die dann wieder nach China repatriiert werden könnten und auch ausländische Investoren, die dann sagen, naja, wenn China und USA sich jetzt mehr oder weniger geeinigt haben, dann haben wir auch wieder Vertrauen in China zu investieren vor dem Hintergrund der angekündigten Wirtschaftshilfemaßnahmen. Und dann sehe ich, dass China Tech, und ihr wisst ja, ich bin investiert, total durch die Decke geht, weil das ist ein richtiges Risk Asset, wie man so schön sagt in der Vermögensverwaltersprache. Und in dem Moment, wo das Vertrauen in China wieder da ist und irgendein Weg mit den USA gefunden wurde, rechne ich damit, dass China richtig abgeht. Also da sind wir gar nicht so weit auseinander, Timo. Ich würde auf den Tech-ETF setzen, du auf JD.com, aber da ist meiner Meinung nach richtig großes Potenzial drin. Aber natürlich auch Risiko, kann natürlich auch sein, es kommt zu keiner Einigung. Es gibt immer mehr Zölle, die Chinesen werten ihre Währung immer weiter ab als Druckventil, um darauf zu reagieren. Aber da sehe ich momentan aufgrund der Risiken und Chancen, die vorhanden sind, am meisten Potenzial. Ich bleibe auch investiert in meinen China Tech ETF und ich werde wahrscheinlich auch im nächsten Jahr nicht als erstes, aber ich werde noch ein bisschen ausbauen. Er liegt jetzt so bei gut 20% im Plus. Seit Ankündigung hier in der, ich glaube, vor 3-4 Monaten.
Ja, da hast du auf jeden Fall ein gutes Timing bewiesen. Wie weit bist du jetzt vorne? Sorry?
20%. Ich habe gerade nachgeguckt, so 23%. Konsolidiert ja gerade ein bisschen, wer den ETF anschaut, der ist ja ein bisschen momentan, sagen wir mal, in einer Art Konsolidierungsphase, aber wenn da wieder ein neuer Impuls reinkommt und der wird halt kommen, wenn Donald Trump jetzt dann vereidigt wird, weil er hat ja viel versprochen und er wird in den ersten 100 Tagen sich nicht ausruhen können, sondern er wird viel liefern müssen. Also vom Ukraine-Krieg über China, über Kanada, über Mexiko, über Zölle. Also er hat eine ordentliche Agenda und ich denke, das wird sehr, sehr spannend werden und wir werden viel im Januar oder Ende Januar und Februar dann auch zu besprechen haben, wie die Märkte auf die Trumpschen Maßnahmen reagieren und ob er dann so hart durchgreift oder ob er doch wieder irgendwo kompromissbereit ist. Also das wird für einiges an Bewegung noch sorgen.
Ja, okay. Das schauen wir mal hin. Auf jeden Fall wird uns der Gesprächsstoff auch im neuen Jahr definitiv nicht ausgehen. Also davon, also das kann man jetzt schon mal ganz, ganz klar prognostizieren, da bin ich zu 100% sicher.
Ich auch.
Zu 110% sogar.
100, aber, 1000 Prozent.
1000. Aber ich mache auch etwas im neuen Jahr, was ich noch nie gemacht habe. Und jetzt kommt's. Also ich
du kaufst eine Aktie.
Ich kaufe eine Aktie und diesmal wirklich. Und zwar, ja, es hat damit zu tun. Aber ich kaufe eine Aktie zum allerersten Mal und ich bin noch nicht entschieden, welche. Und ihr könnt jetzt auch sehr, sehr gerne, ja, da einfach mir ein bisschen Support auch geben oder zumindest mal eure Einschätzung, eure Meinung. Also ich werde im neuen Jahr zum allerersten Mal einen Dividendentitel wegen Dividenden kaufen. Also bislang, ihr wisst ja, ich bin schon durchaus auch ein bisschen offensiver ausgerichtet und ich glaube, dass aber jetzt im neuen Jahr nochmal auch ordentlich Geld mit ins Portfolio fließen wird. Und da möchte ich aber nicht alles nur offensiv investiert wissen, sondern jetzt auch ein bisschen Defensivität mit reinbringen, weil Lars, wie ging dein Spruch vorhin nochmal? Die Offensive gewinnt Spiele
und die Defensive gewinnt Meisterschaften.
Ja, genau. Und ich will ja auch mal deutscher Meister werden. Also insofern habe ich mir das jetzt auf die Agenda gesetzt. Ich werde eine Dividendenaktie kaufen. Ich hatte schon mal die Procter & Gamble beispielsweise. Ich hatte auch mal die Allianz, aber damals alles überhaupt nicht unter der Maßgabe sozusagen, ich möchte da passives Einkommen, also passives Einkommen in Anführungszeichen generieren, sondern ja, das waren halt Titel, die ich mir damals aus anderen Gründen ausgesucht hatte, die jetzt aktuell auch gar nicht mehr in meinem Portfolio drin sind. Aber ich bin jetzt gewillt, wie gesagt, eine Dividendenaktie zu kaufen, vielleicht sogar mehrere Dividendenaktien. Und ich weiß zwar noch nicht welche, aber mal sehen. Also deswegen, habt ihr irgendetwas auf dem Zettel? Also habt ihr erstmal vielleicht irgendwie eine Empfehlung, was würdet ihr kaufen, wenn ihr vor derselben Aufgabenstellung steht? Oder habt ihr alternativ irgendetwas, was ihr auch bekannt geben möchtet, was ihr im neuen Jahr machen möchtet, aber noch nie vorher gemacht habt?
Also, ja, ich will mal 2025, wollte ich mal nackt baden, habe ich noch nie gemacht. Aber ansonsten sind so Ankündigungen. Ich würde gerne dir auf den Weg geben mit Timo, wenn du das machst. Ja. Und über passives Einkommen sprechen Sebastian und ich ja an anderer Stelle hin und wieder. Dann würde ich mir, damit es dann auch so richtig langweilig ist, eine Aktie nehmen, wo man nicht dann noch mit reinrechnet, ah ja, sie könnte aber auch aufgrund dieser Ereignisse auch noch schön im Kurs wachsen. Also quasi das Training muss ja sein, sich nur auf die Dividende zu konzentrieren und möglichst wenig auf den Kurs. Und da
also keine Vonovia, keine Realty Income und so weiter.
Ja, und selbst vielleicht, ich hätte sonst gesagt, so eine, für viele ist wahrscheinlich eine BlackRock oder so eine, wo sie sagt, ja, stetig steigende Dividenden, aber ist momentan eben auch eine Aktie, die aufgrund der, ja, nicht erst seit der Wahl von Donald Trump, sondern auch davor, ist auch eine Story-Aktie momentan. Und ich würde irgendwas nehmen, wo du sicher sein kannst, wahrscheinlich werde ich da auch in den nächsten 30 Tagen keine interessante Studie lesen, sondern einfach was irgendwie und am besten auch was wenig korreliert zum Rest deines Portfolios. ganz wenig, ich glaube, relativ wenig Privatanleger sind so in Konsumaktien drin, weil sie selten spektakulär laufen. Aber sie haben eine Unilever zum Beispiel, hat eine sehr überschaubare Korrelation zum Eurostoxx oder zum MSCI World oder zum S&P 500. Sie hat eine gewisse Korrelation zu den Emerging Markets, weil es von den Konsumwerten der Europäischen derjenige ist, der den größten Anteil hat. Aber das ist so eine Aktie, die ist unspektakulär. Also meine Empfehlung wäre irgendwas Unspektakuläres. Wenn es auf Dividenden ankommt, dann sollen einfach die Dividenden fließen. Was die Aktie in den nächsten 10 Jahren macht, ein gutes Unternehmen wird auch im Kurs steigen, aber es geht hier ja um deine Einkünfte. Und dann, das ist auch ganz nett. So, und dann siehst du so eine Abrechnung, das, guck mal, das habe ich bekommen, einfach nur für die Auswahl. Getan habe ich dafür nichts. Ich musste vorher was tun, um mir überhaupt die Aktie kaufen zu können. Ja, ja. Wenig Volatilität, das wäre mein Tipp.
Sehr gut.
Ich würde es auch, Timo, als...
Colgate.
Ich würde auch das als Aufbau eines Dividendendepots sehen, weißt du? Ich würde nicht unbedingt nur mit einer Aktie rangehen, sondern sagen, das ist so der erste Schritt in Richtung von 20, 30 Werten, die ich mal perspektivisch in so einem Depot drin habe. Weil sonst ist es immer ein bisschen, wird man immer schnell zittrig, wenn man nur einen Dividendenwert hat, finde ich.
Ja. Und Colgate nimmt man nicht, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass der US-Anteil in deinem Portfolio sowieso schon hoch ist.
Ja.
Und Dividendenaktien sind eigentlich eine ganz okay Möglichkeit, um hier ein bisschen Diversifikation reinzubringen.
Ja, das ist hundertprozentig richtig. Ja, sehr gut. Ja, guter Punkt. Wenn das mit dieser Quellensteuer nicht so problematisch wäre, dann könnte man auch die Nestlé jetzt gerade in Betracht ziehen, oder?
Schockt nicht, kann man machen, aber es ist, also es kommt auch zurück, kann ich bestätigen, aber ist langweilig, das stimmt. Oder mein nächster Wert, der zahlt ja eine Dividende, bei der wir, ist das eigentlich immer noch so? Ich habe mich voll auf den Wert konzentriert. Nee, Deutsche Post und Telekom sind aktuell die Dividenden, ich will nichts Verkehrtes sagen, abgeltungssteuerfrei meine ich. Es gibt doch zwei Werte.
Nee, Telekom, es gibt noch eine dritte.
Es gibt noch einen Immobilienwert in Deutschland, die haben das auch noch. Meine ich.
Bei der Telekom weiß ich es auf jeden Fall, weil da so eine Sondersituation bei der Ausschüttung ist, dass das aus irgendeiner Eigenkapitalposition rausfließt, die dann steuerbefreit ist oder steuerbegünstigt. Ne? So ist das.
Genau.
Sebastian nickt. Bei der Deutschen Post weiß ich es ehrlicherweise nicht. Aber ist die Deutsche Post nicht ehrlicherweise auch so ein Wert, der durchaus eine ordentliche Vola auch mit aufweist?
Doch. Ja, ja, ist kein Dividendenwert. Ich wollte nur eine wohlfeile Überleitung schaffen.
Ach so, okay. Ja, aber gut, jetzt unabhängig von der Dividende, ob sie gut zahlen oder auch nicht gut zahlen. Du hast das Thema mitgebracht, die Aktie. Und ja, feel free. Was?
Genau. Was also die erstmal heißt nicht mehr Deutsche Post, sondern
DHL Group.
Genau. So, und die Dividende, und deswegen, das ist nämlich Teil der Spekulation, in die ich aktuell noch nicht investiert bin, weil der Abwärtstrend sehr deutlich ist. Die Fliege hier ist, das ist das Erste, was ich gleich mache, diese Fliege umzubringen. Tut mir leid, ich mache es dann einfach, ist mein Karma. Also, aktuelle Dividendenrendite liegt bei, ich habe es gerade, ich muss knapp über 5%, genau, 5%. Liegt bei 5,5%, steigt bis 2,26, bezogen auf den aktuellen Kurs, bis auf 6%. Das ist schon mal einigermaßen attraktiv. Ich bin mehr oder weniger durch Zufall auf die Deutsche Post gekommen und bin hängen geblieben, habe mich einige Stunden damit beschäftigt, weil die, ihr habt es vielleicht mitbekommen, dass die DSV, ja, neben Novo Nordisk, ein weiteres Weltunternehmen aus Dänemark, hat ja Schenker Logistics gekauft. Es gab ein Bieterverfahren. 14,1 Milliarden wird es, glaube ich, kosten, dann hier Schenker zu übernehmen. Das Geld fließt zu einem beträchtlichen Teil an den Bund und wollen mal schauen, was er mit seiner Schiene dann daraus macht. So, dadurch wird DSV zum größten Logistikunternehmen der Welt, wenn wir über Fracht sprechen. Wenn wir nach Marktkapitalisierung uns das anschauen, dann sind FedEx und UPS größer. Wir merken aber, dass die Branche konsolidiert. DSV ist auch größer geworden als die war mal kleiner als DHL, / Deutsche Post, ist mittlerweile ungefähr 50% nach Marktkapitalisierung größer, Tick weniger, und sind durch Übernahmen gewachsen. Und wenn man sich das anschaut, dann die Vergangenheit der Übernahmen, dann sieht man, dass relativ viele Synergieeffekte hier entstehen. Denn Fracht ist nach wie vor eben nichts, was mit Drohnen und AI gemacht wird, sondern da arbeiten wahnsinnig viele Menschen direkt jeden Tag, liefern die Pakete aus in den Logistikzentren und. Aber natürlich auch in der Verwaltung. Das heißt also, DSV konnte durch diesen Konsolidierungsprozess innerhalb der Branche wachsen. Und ich hätte es noch spektakulärer formulieren können, Deutsche Post, vielleicht ist DHL ein Übernahmekandidat. Der Anteil des Staates ist nicht so groß, zumal der Staat wahrscheinlich auch gar nichts dagegen hätte, hier zu kapitalisieren. Sind, glaube ich, knapp unter 20%. Free Float ist 78%. Das heißt, dementsprechend steht da dem wenig entgegen. Es gibt keine aktuellen Gerüchte. Ich habe mich mit ein paar Leuten unterhalten, die in der Branche arbeiten, und es bleiben einfach nicht mehr viele. Kühne und Nagel eher nicht. Ist ein Schweizer Unternehmen, ist auch höher bewertet. Und DHL ist, wenn wir uns die Seefracht und die Luftfracht anschauen, dann die Nummer 2, beziehungsweise Nummer 2 und 3. Und Schenker war die 3 und ist jetzt mit DSV zusammen, wird dann die Nummer 1. Und der Gedanke ist hier, dass man bei einer Dividendenrendite aktuell über 5% vielleicht, und sowas finde ich ganz interessant, die Wartezeit wird einem verkürzt. Das heißt also, man investiert vielleicht in ein Unternehmen und unwahrscheinlich, dass die DSV 2025 jetzt die DHL Group übernehmen will. Aber selbst wenn das in den nächsten 15 Jahren passiert, wenn wir uns die Multiples bei diesen Übernahmen anschauen, dann wäre unter diesem Aspekt die DHL rund 40-50% unterbewertet. Die DHL hat gerade in der nächsten Strategierunde, ob sie das schaffen werden, weiß ich nicht, haben gesagt, wir wachsen organisch 6-7%. Wenn das so wäre, dann wäre die DHL-Aktie selber attraktiv, dann ist sie nämlich nicht zu teuer. Und ja, ich wollte es einfach mal hier mit in die Runde nehmen. Es kann nicht immer der Pharma-Wert sein, der damit 100% Aufschlag übernommen wird. Sowas Konservatives, was mir Dividenden zahlt und im Hintergrund so ein bisschen es können natürlich auch theoretisch die anderen sein. Also wenn wir nicht vergessen, die 3, 4 größten in den Top 10 brauchen 5 oder 6 amerikanische Unternehmen auf. Auch die könnten natürlich sagen, irgendeiner muss derjenige sein, der die auf den hinteren Plätzen noch kauft. Und das kann dauern. Es gibt keine aktuellen Analysen dazu. Insofern, wenn es soweit ist, erinnert euch an meine Worte.
Finde ich auch total spannend. Ich hatte also das Thema in unsere WhatsApp-Gruppe geworfen, hast überlegt, will er jetzt raus auf den Dividendenwert, weil die Dividendenrendite habe ich auch gleich gesehen. Aber von der Perspektive drauf zu schauen, dass DHL Group ein potenzielles Übernahmeziel werden könnte, wo du in der Zwischenzeit deine 5-6% Dividendenrendite kassierst und du hast es ja schon angesprochen, eine Bewertung hast verglichen mit FedEx oder UPS, die deutlich niedriger ist, das finde ich spannend. Also dem werde ich noch nachgehen. Das finde ich eine richtig interessante These für nächstes Jahr oder darüber hinaus.
Aber wie ist denn der Case eigentlich? Also machen Übernahmen in dem gegenwärtigen Umfeld überhaupt Sinn, weil da ja zum Beispiel mit Amazon auch ein ganz neuer Player in diese Logistik mit reingekommen ist und möglicherweise auch andere sich dafür interessieren, in diese Branche mit einzusteigen und dadurch natürlich den etablierten Spielern auch ein bisschen Preissetzungsmacht höchstwahrscheinlich verloren geht, oder?
Also Amazon ist natürlich auch ein Logistikkonzern, aber gehört ziemlich sicher auch zu den größten Kunden. Denn Amazon liefert ja nicht nur über Amazon aus, sondern Amazon liefert ja auch über alle anderen aus. Also unter dem Aspekt, wenn E-Commerce wächst, wächst die gesamte Logistikbranche mit. Aber ja, genau das führt aber zu dem Druck, dass die da sind, sich konsolidieren müssen.
Genau. Ich wollte nur anfügen, Timo, wie willst du auch Amazon begegnen? Also als kleiner Player oder als großes Unternehmen? Du musst es ja mit denen aufnehmen.
Ja, macht Sinn. Habt ihr das eigentlich mitbekommen, dass die DHL Group, die Investor Relations von denen, mittlerweile also auch auf einige YouTuber im Finanzbereich zugegangen ist und dort also auch Interviews macht? Also ich könnte mit Sicherheit im nächsten Jahr einfach mal ein Interview mit dem Investor Relations Mann machen von denen. Bin ich ziemlich sicher. Soll ich das mal angehen? Fändet ihr das spannend? Würdet ihr das schauen?
Auf jeden Fall. Ich denke, die Frage, dass er die vorher abbügeln. Also, über den Prozess in der Branche zu sprechen. Mich würde das total interessieren. Ich habe mich noch nicht mal getraut. Also wenn ich schon mal ich hatte nicht vor, mich da so lange mit zu beschäftigen. Aber dann kommst du irgendwie von einem Papier zum anderen und liest da ein Interview. Aber am Ende war mir auch klar, wenn ich ein Video über die Deutsche Post mache, das will ja keiner. Weißt du, die Leute, stimmt gar nicht. Ich glaube, viele finden sowas durchaus spannend. Aber natürlich ist es nicht die gleiche Frage, ob MicroStrategy in 6 Monaten 100% höher steht. Das ist auch so ein bisschen Fluch und Segen zugleich. Aber so Old Economy Studies, bei denen es alles ein bisschen berechenbarer ist, finde ich persönlich ganz spannend. Zumindest mal als Abwechslung.
Ich kann den Investor Relations Mann von der DHL natürlich auch fragen, was er zu MicroStrategy meint. Also mal gucken, was er antwortet.
Ich wollte nur sagen, ich hätte einen Videotitel, Lars. Wenn du die Deutsche Post nächstes Jahr als Video aufnimmst und analysierst, dann könntest du ja draufschreiben, wird die Deutsche Post 2025 wieder liefern?
Ah, ja. Aber jetzt sollen wir mal tippen, wenn Deutsche Post Doppelpunkt, wie viele Aufrufe gibt das? 13.000? Weiß ich nicht. Also nichts gegen 13.000 Aufrufe, aber Bitcoin jetzt neues Allzeithoch, sind halt 30 mehr. Vielleicht irre ich mich ja auch. Übrigens solltest du vielleicht den von der DSV dann einladen. A sind, ich weiß gar nicht, ob die Dänen einen dänischen CFO oder sowas haben, aber wenn die Dänen, die sprechen alle sehr, sehr gut Deutsch und Englisch und haben akzentfrei Englisch, aber der deutsche Akzent ist wunderbar. Also vielleicht müsstest du den ja eher fragen. Die DHL wird kaum sagen, ja dann
wollen wir mal gekauft werden. Ich lade die einfach beide ein und bereite dann die Bühne. Also ihr könnt jetzt live hier vor Publikum verhandeln über den Kaufpreis. Legt los.
Ja, mach das mal. Genau, dann kannst du auch gleich, mach du mal lieber, aber dann machst du einen Aufreger Titel oben drüber. Porto wird ja schon wieder erhöht und die Post darf jetzt, glaube ich, ab dem kommenden Jahr einen Tag später zustellen oder sowas in die Richtung. Ne?
Ja, ja.
Mehr
ja.
Kosten, weniger Leistung, was erlaube Staatsunternehmen? So, dann wird auch wieder ein Schuh draus.
Unbedingt. Ja, also
das du hast ja unter unserem letzten Podcast gesehen, wie gut das funktioniert. Mach mal Robert Habeck ins Thumbnail. Das zieht. Niedergang.
Ja, genau.
Wer steht hier für Höheres Porto?
Robert Habeck will die Post verkaufen, die Deutsche Post. Er will sie verscherbeln. Letzte
Amtshandlung. Arbeitslose, Dank.
Ja. Oh, ja. Das wird gut. Also ihr seht und hört, liebe Leute, wir haben große Pläne fürs neue Jahr. Wir sind top motiviert. Wir freuen uns, euch dann alle wieder zu sehen, zu hören. Und ja, vielen Dank für eure Loyalität, für eure Treue, dass ihr so tolles Feedback gibt. War ein grandioses Jahr, hat echt Spaß gemacht. Und 2025 wird noch besser. Wir sind alle bullish, oder?
Wir sind alle bullish
für 2025, zumindest für unseren Podcast. So, und jetzt wünschen wir euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Kommt gesund und munter rein und ja, bis zum nächsten Jahr. Bis dann.
Bis dann.
Alles Gute. Bis dann.